1. Mose 13. Abraham, der Vater der Gläubigen, hat einen riesigen Mist gebaut. Es wurde schwierig im verheißenen Land. Da gab es eine Dürre, eine Hungersnot. Und statt Gott zu vertrauen und auszuharren dort, wo er ihn berufen hat, wohin er ihn berufen hat, ist der Abraham nach Ägypten gezogen. Das ist ein Bild für die Welt ist in der Bibel. Und wir haben letztes Mal gesehen, er war sehr stolz, er war sehr egoistisch, hat aus Angst um sein Leben seiner außerordentlich schönen Frau befohlen, sie soll sagen, dass sie seine Schwester ist. Und dann, als der Pharao sie haben wollte, hat er sie praktisch wie eine Prostituierte ihm verkauft. Ist unglaublich, und unglaublicher wird es im Kapitel 20 nochmal tun, mit einem anderen König. Ist irgendwie komisch, Abraham hatte fast so diese irrationale Angst vor Herrschern, dass sie ihm seine schöne Frau oder ihn wegen seiner schönen Frau einen Kopf kürzer machen, ihn umbringen. Kann man fast gar nicht erklären, ich finde das komisch, weil im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass Abraham in den Kampf zieht, um seinen Neffen Lot zu befreien. Und in meinem Denken erscheint mir das viel riskanter. Aber Abraham hatte da so eine Schwäche in seinem Fleisch. Und manchmal haben wir so seltsame Schwächen oder so seltsame Ängste. Vielleicht Ängste, dass unser Partner fremd geht, oder Ängste um unsere Kinder. So irrationale Dinge. Und es kann sehr zerstörerisch sein, wenn wir uns davon beherrschen lassen. Also letzte Woche war ein furchtbar schlechtes Vorbild der Abraham für uns. Diese Woche wird es besser. Lass uns in Vers 1 lesen. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, nach Süden. Und es war wohl eine sehr stille Reise. Ohne Zweifel war die Sarah verletzt, hat sicher die Ehebeziehung belastet. Und Lot ging mit ihm nach Süden, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Also äußerlich gesehen, rein materialistisch betrachtet, war dieser Aufenthalt in Ägypten ein voller Erfolg. Abraham ist noch wohlhabender geworden. Er wurde beschenkt vom Pharao für seine Frau, den Brautpreis bezahlt für sie. Abraham wurde ein Stück weit gesegnet, wegen dem Gottvertrauen Sarahs auch. Ist hier ein wohlhabender Mann. Und es ist nicht schlecht. Reichtum an sich ist nicht schlecht, ist auch nicht ungeistlich. Ist ein wunderbarer Segen, wenn man damit umgehen kann. Leider gibt es nicht allzu viele, die das können, mit Wohlstand wirklich gut umgehen. Zum Beispiel Lottogewinner sind beliebte Studienobjekte für Glücksforscher. Und eine Zeitung fasst diese Studien so zusammen: allzu häufig ist der Tipp mit den 6 Richtigen ein Ticket ins Unglück. Nur wenige können mit diesem plötzlichen Wohlstand und den Möglichkeiten, die das bringt, und die Anerkennung, die es bringt, wirklich umgehen. Und diese Studien besagen, 3 Jahre nach dem Glückstreffer sind überdurchschnittlich viele Lottogewinner depressiv. Also Reichtum ist ein tolles Werkzeug, wenn wir es richtig einsetzen, als Werkzeug eben fürs Reich Gottes, für Gott. Aber es kann sehr zerstörerisch sein, wenn es uns einnimmt. Es ist ein schlechter Herr. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie bist du zu deinem Reichtum gekommen? Es ist nicht wert, Gott ungehorsam zu sein deswegen. Oder Kompromisse einzugehen. Oder Wohlstand auf Kosten von deiner Familie oder der Ehebeziehung oder auf Kosten unseres Zeugnisses für Jesus aufzubauen. Es gibt Dinge, die viel, viel mehr wert sind als irdischer Wohlstand. Und Abraham brachte auch einige wirkliche Probleme mit aus Ägypten. Also das eine, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass seine Ehebeziehung belastet war durch sein Verhalten dort. Das Zweite haben wir hier wieder gesehen, dass Lot mit ihm auszieht, obwohl Abraham gesagt hat, du sollst ausziehen aus deiner Familie, komm heraus aus deiner Verwandtschaft. Wir werden auch sehen, Lot hat dort in Ägypten einen Appetit bekommen auf Ägypten, einen Appetit auf die Welt. Und er wird deswegen sehr kurzsichtige und schlechte Entscheidungen treffen. Das werden wir heute sehen. Entscheidungen, die letztendlich seine Familie zerstören werden. Und dann drittens brachte Abraham oder Sarah mit aus Ägypten eine Magd namens Hagar. Und ihre Anwesenheit wird den Abraham zu Kompromissen verleiten und zu schlechten Entscheidungen. Und er hätte hier fast wieder Gottes guten Plan aufs Spiel gesetzt. Wir werden sehen, Probleme in seiner Familie. Eifersucht zwischen Sarai und Hagar und alles mögliche Drama. Also wenn Christen sich mit der Welt einlassen, dann bringt es selten gute Früchte. Dann bringt es eigentlich immer Probleme. Und wie ermutigend ist es hier, Gottes Geduld zu sehen und seine Treue und seine Gnade mit seinem stolpernden Nachfolger Abraham. In Vers 17, im Kapitel 2, haben wir gelesen, der Herr aber. Also Gott vollbringt trotz aller Umwege, trotz aller Verzögerungen und Familienprobleme und all dem Leid, dass Abraham durch seinen Ungehorsam und seine Kompromisse über sich bringt. Gott vollbringt seinen Plan mit Abraham. Er lässt den Abraham nicht fallen. Gott bleibt treu, selbst wenn wir untreu sind. Seine wunderbare Gnade. Aber wie viel besser ist es, ihm gleich zu vertrauen und ihm beständig zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Seinem Plan, dem, was sein Wort zu uns sagt, das, was Gott uns sagt, sagt er uns, weil es das absolut Beste und das absolut Heilste für uns ist. Und es ist am besten, ihm einfach zu vertrauen. Da erspart man sich viel Leid. Vers 3 lesen wir, und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, zum Haus Gottes, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn aus. Hat hier einen riesen Umweg gemacht. Sich im Kreis gedreht, eigentlich geistig gesprochen. Er ist jetzt wieder dort, wo er schon Jahre zuvor war. War verschwendete Jahre. Wir hatten am Freitag bei unserem Männerstammtisch wieder so ein Zeugnisabend und einige Brüder haben erzählt, dass sie so eine ähnliche Erfahrung hatten. Dass sie sich bekehrt haben, als sie noch jung waren, als Kinder, aber sich dann abgewandt haben, zurück in die Welt gegangen sind, ein weltliches Leben gelebt haben und ein paar Jahre vergeudet haben. Und dann Gott sei Dank wieder angeknüpft haben an ihre Beziehung mit Gott, die sie schon mal hatten. Aber das ist die Situation, die wir hier bei Abraham sehen. Er ist wieder dort, wo er war, zurück am Anfang. Wo er war, bevor er, statt auf Gott zu sehen, auf seine Umstände gesehen hat, auf sich selbst geschaut hat, seine Angst und die sein Leben so eingenommen hat, dass er den Platz seiner Berufung verlassen hat. Das Schöne ist, wir können immer wieder zurückkommen. Und wir sehen hier, wie Abraham zurückkommt zu dem Altar, zu dem Opfer, dem Ort der Hingabe, der Anbetung. Römer 12 sagt uns der Herr, dass wir berufen sind, lebendige Opfer zu sein für unseren Gott. Das beste Beispiel dafür, wir haben ihn ein paar Kapitel später sehen, ist Abrahams Sohn Isaak, der sich freiwillig auf den Altar gelegt hat, den sein Vater für ihn gebaut hat. Prophetisch ein Bild auf Jesus hin natürlich, der freiwillig, bereitwillig sich ja, auf das Kreuz gelegt hat, das sein Vater für ihn bereitet hat zu unserer Errettung. Er hat sozusagen den Plan des Vaters umarmt und hat ihn angenommen, hat sich hingegeben. Er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist die Essenz von Leben im Glauben. Aber wie ihr vielleicht aus eigener Erfahrung kennt, das Problem mit einem lebendigen Opfer ist, dass es so die Tendenz hat, vom Altar runter zu krabbeln. Kennt ihr das auch aus eurem Leben? Versuchung ist groß, runter zu klettern. Und das war Abrahams Problem. Und das war die Ursache für alle weiteren Probleme. Dass er aus dieser Hingabe, aus diesem Gottvertrauen, aus diesem Gehorsam ausgestiegen ist für eine Zeit lang. Aber Gott sei Dank, wir haben Gott, der eine zweite Chance gibt, eine dritte Chance, eine zehnte Chance. Und hier kehrt er wieder zurück und er steigt sozusagen wieder auf diesen Altar hinauf. Herr, hier bin ich. Ich bin dein. Eine neue Hingabe, eine neue Hinwendung an Gott. Und er tut Buße, würden wir sagen. Erinnert mich an Offenbarung 2, wo Gott der Gemeinde in Ephesus sagt, denkt daran, wovon ihr gefallen seid und tut Buße und tut wieder die ersten Werke. Und das ist auch unser Programm, wenn wir merken, dass wir vom Weg abgekommen sind. Und betrifft dich das, wenn du dein Leben mit Jesus, deine Beziehung mit Jesus heute vergleichst, zu, sagen wir, vor 5 Jahren? Wie hat sich's entwickelt? Bist du gewachsen in der Beziehung mit ihm? Bist du stärker geworden? Bist du treuer geworden, ein treuerer Nachfolger, oder hast du dich entfernt in deinem Herzen? Das Wunderbare ist, wenn du das erkennst, du kannst zurückkommen, neue Hingabe machen, zurück zu diesem Altar. Und das Wunderbare, Gott hat nicht gesagt, Abraham, du kannst mir gestohlen bleiben, kannst ruhig in Ägypten bleiben, ich brauche dich nimmer, ich habe schon meinen Ersatzmann hier. Das ist, was der Teufel uns ins Ohr flüstert, oder, wenn wir versagt haben. Nee, Gott wartet wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Und er nimmt ihn mit Freude wieder auf. Und er setzt ihn wieder ein in seine Position, hat dem verlorenen Sohn seinen Ring angezogen. Und er will ihn wieder gebrauchen. Wir haben so einen wunderbaren, gnädigen, barmherzigen Gott. Und das allein ist Grund genug, umzukehren, wenn wir Mist gebaut haben und abgehauen sind von zu Hause. Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Und so, wenn es dich betrifft, wenn du abgedriftet bist in die Welt, wenn du faule Kompromisse eingegangen bist, wenn du weggelaufen bist von zu Hause, wenn du gelebt hast nur für das Hier und Jetzt, deine Berufung verlassen hast, dem Vater ungehorsam warst, dann kehr um, wie Abraham. Kehr zurück. Triff ihn dort am Kreuz, am Altar und mach eine neue Hingabe. Und wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, welche Schritte du als nächstes setzen sollst, wenn du da verwirrt bist, dann mach's wie Abraham. Geh zurück an diesen letzten Platz, wo du Gottes Stimme gehört hast. An diesem letzten Platz, wo du gewusst hast, okay, dazu hat Gott mich berufen. Da war ich in Gottes Berufung. Und dann knüpft da wieder neu an, an diese Beziehung mit ihm. Mach eine neue Hingabe da und wart auf seine weitere Führung. Also Abraham ist zurück im verheißenen Land, aber da ist noch immer sein Neffe Lot bei ihm. Und Gott hatte Abraham gesagt, zieh weg von deiner Familie. Und irgendwie hat der Abraham das nicht geschafft, sich zu lösen. Und Gott wird ihm jetzt ein bisschen unterm Arm greifen, ihm ein bisschen Entwicklungshilfe leisten. Und er tut es durch einen Konflikt. Und er fängt eigentlich mit einem sehr guten Problem an, wie wir hier weiterlesen in Vers 5. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Also beide waren so reich gesegnet, hatten so großen Wohlstand, so viel Vieh, dass das Land zu klein war, um sie zu ernähren. Und sie konnten nicht länger gemeinsam umherziehen. Und es gab Streit, Konflikt. Und manchmal gebraucht Gott Konflikte, um uns zu führen. Weiteres Beispiel, an das ich denken kann, ist in der Apostelgeschichte 15. Oder Paulus und Barnabas Konflikt kriegen wegen Markus. Sie wollen hier auf die zweite Missionsreise aufbrechen und Barnabas sagt, hey Paulus, lass uns den Markus wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, nein, der ist nicht zuverlässig. Der hat uns schon auf der ersten Missionsreise im Stich gelassen. Hey, ich brauche Leute in meinem Team, auf die ich mich 100% verlassen kann. Ich lese hier ein bisschen zwischen den Zeilen. Und Barnabas hat gesagt, nee, lass uns barmherzig sein, lass uns gnädig sein, lass uns dem Markus noch eine zweite Chance geben. Und Paulus hat gesagt, Und Barnabas hat gesagt, Und es kam zu einem Konflikt und wir lesen, da es entstand nun eine Erbitterung zwischen den beiden, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber nach Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Also im Endeffekt hatten wir zwei Missionsteams statt einem. Wer hatte recht? Paulus oder Barnabas? Schwer zu sagen, oder? Irgendwie beide. Aber sie hatten unterschiedliche Persönlichkeiten, auch unterschiedliche Begabungen, haben die zwei Seiten der Medaille gesehen. Auf jeden Fall gab es eine Meinungsverschiedenheit und Gott hat diese Meinungsverschiedenheit benutzt, um das Team zu multiplizieren und zu erweitern. Und am Ende haben sich auch alle wieder vertragen, wenn wir weiterlesen in der Bibel. Aber manchmal gebraucht Gott auch in unserem Leben solche Konflikte, um uns zu führen. Wir sind vielleicht um einen Hauskreis, der eigentlich schon so groß ist, dass er sich lange hätte teilen sollen, aber dass er irgendwie so ein Kuschelclub geworden ist, um den zu multiplizieren. Und manchmal sind wir Christen zu harmoniebedürftig, glaube ich. Ich meine, wir sollen ja einander lieben, gell? Und wir sollen ja nett zueinander sein. Aber manchmal können wir darin zu weit gehen. Zu weit, dass wir nicht mehr ehrlich miteinander umgehen. Dass wir Heuchler werden. Dass wir anfangen, Probleme unter den Teppich zu kehren und einander irgendwas vorspielen. Und ich glaube, an dem Punkt ist es besser zu sagen, hey, du, ich hab dich lieb in Jesus, aber wir sind so unterschiedlich, wir sehen die Dinge so unterschiedlich und das heißt nicht, ich gut, du böse oder ich richtig, du falsch. Nee, das heißt einfach, wir passen nicht zusammen. Wir können nicht gut miteinander arbeiten, das ehrt Gott nicht, wie es zwischen uns abläuft. Und manchmal ist es vielleicht ehrlicher zu sagen, hey du, wir, mit uns beiden, irgendein Grund geht es einfach nicht, es klappt nicht. Wir können nicht in einem Team zusammenarbeiten, da gibt es zu viele Reibungsverluste, wir sind nicht effektiv. Es hält uns auf in dem, wozu Gott uns berufen hat. Es ist besser, wir dienen Jesus in separaten Teams, vielleicht an unterschiedlichen Orten. Auf der anderen Seite, ein anderes Mal ist es dran, auszuharren in diesen Konflikten und dadurch geistig zu reifen und charakterlich zu reifen an dem Konflikt. Wir, in Sprüchen 27 steht, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Und manchmal ist es dran, einander in Liebe zu ertragen und einfach zu wachsen. Und Gott hat was da drin. Also da brauchen wir echt Gottes Führung und Gottes Weisheit, was wann dran ist. Und ich möchte ganz klar sagen, dieser zweite Fall gilt ganz sicher für euer Eheteam. Da sagt Gott ganz klar, dass er Scheidung nicht will und dass Trennung nur erlaubt ist, in gegenseitiger Übereinkunft für eine Zeit lang zu beten. Also bitte komm nachher nicht zu mir und benutzt diese Bibelstelle aus dem Kontext oder das, was ich gerade gesagt habe und komm zu mir mit diesem populären Slogan der Welt, hey, wir passen einfach nicht zusammen. Oder die geistliche Variante, oh Gott hat mir gezeigt, dass es okay ist, dass wir uns trennen. Nee, es ist nicht okay. Gott sagt, er hasst Scheidung. Leute, wir Männer und Frauen, wir passen alle mehr oder weniger nicht zusammen. Das ist so. Und das ist okay, weil Gott hat uns so geschaffen. Wir sind von Natur aus verschieden, wir ergänzen einander. Das heißt, wir müssen zusammen wachsen. Manfred hat am Freitag ein wunderbares Zeugnis gegeben von dem, was Gott in seinem Leben oder in ihrem Leben als Ehepaar getan haben, Manfred und Trude. Wie es 18 Jahre lang wirklich schwierig war und sie 18 Jahre gebraucht haben, um zusammenzuwachsen durch wirklich tiefe Krisen und Tiefen. Aber Gott hat was Wunderbares, Schönes draus gemacht. Und Leute, das ist ein echtes Zeugnis für seine Macht. Das ist ein echtes Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt. Und die beiden hätten den Segen verpasst, wenn sie es vorher hingeschmissen hätten, alles. Und wenn sie nicht zueinander gestanden wären, in guten Tagen wie in bösen Tagen, so wie sie es einander versprochen haben bei der Hochzeit. Und ich möchte euch einladen, wenn irgendwer von euch durch eine schwierige Zeit geht in eurer Ehe, dass ihr euch frei fühlt, die beiden auch anzusprechen. Weil es liegt ihnen auch am Herzen, auch andere Paare zu ermutigen. Und denkt dran, Edelsteine oder Perlen, die werden nicht über Nacht geformt. Das ist ein Prozess. Und genauso ist es mit einem gottgefälligen Charakter oder mit einer guten Ehe, die Gott ehrt. Das passiert auch nicht über Nacht. Und es ist normal, dass es Schwierigkeiten gibt in Ehen. Das ist normal. Auch wir, Jennifer und ich, wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten, wir haben unsere Konflikte. Wir haben Zeiten, wo wir uns auf den Keks gehen, wo wir einander verletzen. Also meistens bin es ich. Also bitte denkt nicht, dass ihr allein seid mit euren Problemen oder dass es irgendwie was Einzigartiges ist, was sonst niemand verstehen kann. Und alle anderen hier sind so heil und so sauber und so rein und die strahle Christen und strahle Ehen, das ist Quatsch, das ist eine Lüge des Feindes, der uns isolieren will von unseren Geschwistern, von dem Leib Christi. Hey Leute, wir sind alle am Sündigen und alle am Kämpfen. Und alle am Ringen und am Buße tun und am Bekennen und wieder versöhnen und am Wachsen und am Heilen. Und ich möchte es ganz deutlich wieder mal sagen, wenn ihr in eurer Ehe am Kämpfen seid und ihr habt das Gefühl, ihr kommt allein, nimmer weiter, nimmer zurecht, dann bitte sucht euch Hilfe. Sprecht uns an, sprecht Geschwister an, Manfred und Trude wollen ganz konkret auch da euch zur Verfügung stehen. Jeder wird euch verstehen, kann ich euch versprechen. Niemand wird euch verurteilen. Wir alle, wir sind ein Krankenhaus. Gemeinde ist ein Krankenhaus. Wir sitzen alle im selben Boot. Hier, unser ältester Manfred hat am Freitag gesagt, schlimmer als es bei uns war, kann eure Ehe auch nicht sein. Also bitte, keine Scheu. Das größere Problem ist, dass Paare erst um Hilfe schreien, wenn es was zu spät ist. Und das muss nicht sein. Ist so viel besser, ist so viel einfacher, wenn man schon früher ansetzt und einfach sagt, hey, wir haben gerade einen Konflikt, könnt ihr uns helfen? Das ist nur einfach weise. Lasst uns im Vers 8 weiterlesen. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir, und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, wir sind doch Brüder. Das ist eine Einstellung, die wir Christen brauchen. Ja? Wir sind doch Brüder, wir sind doch Schwestern. Wir haben alle viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Wir haben das Wichtigste gemeinsam. Und wenn wir nur dieses Denken vom Abraham hätten, das wird viel Spaltung verhindern. Wir sind doch Brüder, wir sind doch Schwestern. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Seht ihr, wie gnädig und wie gütig Abraham hier ist? Er hatte gerade Gottes Barmherzigkeit und Gnade erfahren in seinem Versagen. Und ich glaube, das hat ihn gnädig gemacht zu einem gnädigen Menschen. Und er erkennt hier, dass es Zeit ist, sich von Lot zu trennen. Aber er tut das auf eine sehr gnädige Art und Weise. Und das ist eine Kunst, oder? Eine Frucht des Geistes. Und da merken wir, dass er eigentlich hier ein gottesfürchtiger, alter, weiser Mann war. Wir sehen hier Weisheit in verschiedenen Dingen. Erstens spricht er das Problem direkt und klar an. Er redet nicht irgendwie hintenrum oder mit Brei rum so sehr durch die Blume, dass es niemand mehr verstehen kann, was das eigentliche Problem ist. Er nennt die Dinge beim Namen. Er sagt, hey, unsere Häuser, unsere Familien, unsere Knechte streiten, das Land kann uns nicht ernähren und hier ist eine konkrete Lösung, wir müssen uns trennen. Und es ist eine Kunst, dass wir klar und gut und deutlich kommunizieren. Dass wir die Wahrheit in Liebe sprechen. Und einen zweiten Punkt haben wir eigentlich schon besprochen, diese Gnade, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir. Ist nicht das ganze Land vor dir? Diese demütige Haltung, sanftmütig. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 5, glückselig die Sanftmütigen, also glücklich in ihrer Seele sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und dann sehen wir diese demütige, vertrauensvolle Haltung, die Abraham hatte. Er hat Buße getan, er handelt jetzt wieder im Gottvertrauen, er lebt wieder neu im Glauben. Ich meine, Gott hatte ihn in das Land gerufen und nicht den Lot. Abraham hätte sagen können, hey Lot, Junge, komm mal her, hör mal her. Gott hat mich hierher gerufen, du hast ja nichts verloren. Erstens. Und zweitens, ich werde kämpfen für das, was mir gehört. Hey, meine Berufung, mein Dienst, meine Position. Denkt man das so oft? So? Und es ist geistliche Unreife. Das, was meine Kids tun. Mein. Lena hat schon gelernt, sich durchzusetzen. Mein. Aber das ist Kinderkram, das ist Unreife, wenn wir so streiten um unsere Positionen oder unsere Dienste oder was immer es ist, unser Zeug. Drittens hätte Abraham natürlich sagen können, hey, ich bin der Ältere. Und damals in der Kultur waren die Linien ganz klar gezogen. Abraham als der Ältere hätte die Wahl treffen können, er hätte eine ganz klare Ansage machen können und Lot hätte sich schlicht und einfach fügen müssen. So war das damals in der Kultur, ohne Diskussion. Aber seht, Abraham tut das alles nicht. Abraham pocht nicht auf sein Recht. Er lässt dem Lot die Wahl. Er achtet den anderen höher als sich selbst. Er vertraut auf Gott, dass er ihn versorgt, dass Gott ihm das geben wird, was sein ist. Er lässt in Gottes Hand. Und Mann, das fällt mir so schwer. Es einfach in Gottes Hand zu lassen. Aber ich sehe diese Haltung Abrahams eigentlich bei allen großen Männern Gottes. Ich habe an Paulus gedacht, was er in den Philemonbrief schreibt. Er schreibt, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich geziemt. War der älteste Apostel Paulus. Aber er sagt, doch bitte ich dich vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin. Paulus der Alte. Jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe, in den Fesseln Onesimus. Und ich kann an König David denken, der durch den Propheten Samuel von Gott zum König gesalbt war. Er war eingesetzt. Das war sein Platz, seine Berufung. Aber doch, er war 15 Jahre lang auf der Flucht vor König Saul, der ihn umbringen wollte, weil er eine Konkurrenz in ihm gesehen hat. Und selbst als er die Gelegenheit hatte, den Saul einen Kopf kürzer zu machen, diese verheißene Position aus eigener Kraft an sich zu reißen, selbst da hat er es nicht getan. Und sein Denken war, Gott ist fähig, mir das zu geben, was er mir verheißen hat. Ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde das Königtum, das Gott mir verheißen hat, nicht mit Gewalt nehmen. Wow. Hey, das ist Leben im Glauben, ganz praktisch, was wir hier sehen. Und wie friedlich wird es bei uns zugehen, wenn wir in der Gemeinde Jesu alle so leben würden. Also Abraham ist uns hier ein gutes Vorbild in diesem Kapitel. Er demonstriert hier geistliche Reife. Aber wir haben auch ein schlechtes Vorbild. Und das ist Lot. Der ist das Gegenteil. Lot hätte eigentlich sagen sollen, wow, Onkel Abraham, das ist sehr freundlich von dir, das ist sehr großzügig, ich schätze das. Aber es ist nicht mein Platz, es gebührt nicht mir zu wählen. Du bist der alte Mann, du hast mich adoptiert, du hast für mich gesorgt all die vielen Jahre. Du bist der Ältere, du bist der Weisere. Bitte, Onkel Abraham, wähle du. Hätte ihm viel Leid gespart, wenn er das getan hätte, aber er hat es nicht getan. Seht hier im Vers 10, lesen wir, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Ein paar Probleme hier. Also erstens, Lot hielt sich selbst für weise und für kompetent. Fehler, den viele junge Kerle machen. Hey, ich weiß alles alleine, ich weiß alles besser, ich muss nicht beten, ich muss niemanden um Rat fragen, schon gar nicht den älteren Onkel Abraham. War hier sehr eigenmächtig, sehr unabhängig. Und die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Und zweitens, er hatte hier keine geistliche Perspektive, keine ewige Perspektive, er hatte eine rein irdische, weltliche Sicht. Und was ich interessant finde, auch hier in diesen Versen, die Menschen hatten noch immer diese Sehnsucht nach dem Garten Eden in ihrem Herzen. Seht ihr, wie Mose das erwähnt hier? Und danach sehnt sich unser Herz, nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Herrlichkeit. Und diese Schönheit dieser Welt ist eigentlich nur ein Abklatsch, ist nur ein Hinweis. Es ist wie so ein Hinweisschild, das uns auf den Himmel weist, auf die Ewigkeit, auf den Schöpfer weist. Und wenn wir das so verstehen, dann hat das Schöne und das Bequeme und der Reichtum und der Wohlstand dieser Welt den richtigen Platz. Wenn wir bei allem Schönen, bei allem Guten, was wir sehen, sagen, oh, preis dem Herrn, vielen Dank. Wow, uns geht's so gut. Ich habe das am Freitag gedacht. Ich habe den Franz abgeholt aus Monsheim und ich bin da von Grünstadt nach Monsheim gefahren. Und wow, was für ein reiches Land wir hier haben. So wie die Jordan-Ebene, habe ich mir gedacht. Hier die grünen Weinberge und Felder, soweit man sehen kann, voll mit Gemüse. Wow, uns geht's wirklich gut. Und wenn das unsere Reaktion ist, ist es gut, wenn wir einfach sehen können, wow, Gott, du bist gut, ich liebe dich, preis dem Herrn, danke. Wenn die Kopie uns auf das Original hinweist, wow, Herr, ich liebe dich dafür, ich möchte für dich leben, ich lebe darauf hin, auf die Ewigkeit, ich verstehe das Zeichen. Ich kann dankbar sein für das Schöne hier, aber mit einem Blick auf das Bessere, was noch kommt, auf das Lebechen. Dann ist gut. Aber schlecht ist, wenn das Hier und Jetzt uns einnimmt. Wenn wir an dem Hier und Jetzt hängen bleiben und wenn wir das so absolut setzen und zum Götzen machen, als wäre diese irdische Welt und Materialismus, als wäre das alles, was es gibt, als wäre das das Höchste. Das ist das Problem, das Lot hier hat. Lot hatte Eden in seinem Herzen und es kam von Gott, aber er hatte auch Ägypten in seinem Herzen. Die Welt mit ihren Reizen. Und Apostel Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, das Denken dieser Welt, die Lust der Augen, Habsucht, Materialismus und die Lust des Fleisches, dieser Hedonismus, Selbstbefriedigung und der Hochmut des Lebens, diese Selbstgenügsamkeit, Selbstverwirklichung, Stolz. Hey, ich habe das alles geschaffen. Ha, mein Haus und mein Garten und mein Auto und mein Wohlstand. Ha, ich genieße die Früchte meiner Hände. Oder wir, hey, wir Deutschen, wir sind so entwickelt, wir deutsche Ingenieurskunst, sind wir nicht gut, haben wir das nicht verdient? So dieses Denken. Leider hatte Lot in Ägypten einen Appetit auf Ägypten bekommen. Und es ist kein Problem, wenn wir Christen in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind, aber es wird so ein Problem, wenn die Welt in uns Christen hineinkommt in unser Herz. Und wir lesen hier, Lot erhob die Augen und sah. Im Gegensatz dazu, Paulus sagt uns im 2. Korintherbrief, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Und das Problem hier ist, Lot hob seine Augen nicht hoch genug. Er blieb an dem rein irdischen hängen. Er sah nur das Materielle, nur das Menschliche. Er sah hier diesen wunderbaren, grünen, fruchtbaren Streifen an dem Jordanfluss entlang, in diesem Jordantal. Er sah die Geschäftsmöglichkeiten, die Weiden, die Äcker, den Gemüsegroßhandel, das Schlachthaus, die Karrieremöglichkeit, Bequemlichkeit, Wohlstand. Hier war viel einfacher, da zu leben und da zu arbeiten, als in der Steppe. Das ist, was er sah. Aber was er nicht sah, war die Bosheit der Menschen. Und die Sünde dort in Sodom, die sündige Kultur, die Versuchungen. Hat nicht gesehen, was das mit seiner Familie tun könnte, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit ihm. Hat auch nicht gedacht, wie er sich geistig darauf vorbereiten müsste, wenn er wirklich dort wohnen möchte. Er sah mit seinen physischen Augen, aber er sah nicht mit den geistigen Augen. Und so wählte er die Jordanebene, Sodom, die Welt, statt Bethel, das Haus Gottes. Und wir werden sehen, er und seine Familie werden einen sehr teuren Preis dafür bezahlen. Die hatten gerade nicht die Reife, damit umzugehen. Und das hat ihn eingenommen. Wir haben hier gelesen, er schlug seine Zelte bis nach Sodom auf. Aber dann im Kapitel 14 lesen wir, er wohnte in Sodom. Und im Kapitel 19 werden wir lesen, er sitzt im Tor von Sodom. Also er war Teil der Leiterschaft. Seht ihr diese Progression? Er zeltet in diese Richtung, er wohnt dort, er ist Teil von dieser Gesellschaft und Kultur geworden. Das hat mich an Psalm 1 erinnert, wo wir genau gewarnt werden davor und genau das Gegenteil hier gesagt wird. Da steht, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und im Kreis der Spötter sitzt. Seht ihr auch da diese Progression? Der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht mit den Spöttern zusammensetzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, an Gottes guten Wort. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das ist ein wunderschönes Bild. Lot blieb an Sodom hängen und es hat seine Familie zerstört. Und letztendlich hat er dieses Land, das er begehrte, verloren. Gegenzug dazu Abraham. Abraham war nicht eingenommen von dem Land. Er hat Gott vertraut, dass Gott seine Verheißung erfüllen würde. Er hat im Glauben gelebt. Ich glaube, Abraham war an dem Punkt einfach glücklich, wieder beim Herrn zu sein. In rechter Beziehung mit Gott. Wieder dort, wo er sein soll, wo Gott ihn haben will. Wir haben ihn beim Altar gesehen und wir werden gleich noch lesen, dass er noch einen weiteren Altar baut. Ich glaube, er hat es einfach genossen, in Gottes Gegenwart zu leben. Und es ist viel erfüllender als alles, was diese Welt uns anbieten kann, diese gottlose Welt. David hat im Psalm 84 gesagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Im Psalm 16 betet er, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meinen Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher, du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land, ja, mein Erbteil gefällt mir. Er spricht hier von Gott, die Beziehung mit Gott. Das ist mein Erbteil, das gefällt mir, das ist das Höchste, das ist das Beste. Und der Herr ist unser Erbteil. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Und das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, die Sanftmütigen werden das Land erben. Das ist dann das Zuckerhäubchen obendrauf. Wenn Gott uns zusätzlich zu sich selbst, zu der Beziehung mit ihm noch gute Dinge schenkt und Wohlstand schenkt. Aber dann wird uns das hoffentlich nicht einnehmen. Seht ihr, als Lot endlich aus Abrahams Leben draußen ist, sagt Gott zu ihm, meine Übersetzung, hey, mein Sohn, komm her, ich muss mich mal mit dir allein unterhalten. Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Wir werden im Kapitel 15 mehr sprechen über Gottes Bund mit Abraham und die Landverheißung. Aber heute wollen wir uns diese großen geistigen Lektionen mitnehmen, die wir aus diesem Kontrast zwischen Abraham und Lot lernen können heute Morgen. Gott erfüllte seine Verheißung an Abraham. Er gab ihm das, was er sich nicht selbst genommen hat. Und mögen wir das von ihm lernen. Abraham wurde heute ein Stück weit rehabilitiert, gell? War mal ein gutes Vorbild. Und lass uns lernen von ihm, lass uns lernen von dieser Einstellung. Vater, wir wollen bitten, dass du uns eine klare Sicht bewahrst für unser Leben. Dass wir klar sehen können, das, was wirklich zählt und das, was nicht so wichtig ist. Das, wofür es wert ist zu kämpfen und das, wo wir einfach Schritt zurück machen lassen können und dir vertrauen können. Lass uns lernen, Vater. Lass uns sanftmütige, demütige Menschen sein, die ganz einfach mit dir gehen und dich genießen. Und wenn du uns dann darüber hinaus noch irgendwas schenkst, das Höchste, deinen Sohn, hast du uns schon gegeben und dein Wort sagt, was wirst du uns nicht alles schenken mit ihm. Und wenn du uns noch mehr beschenkst darüber hinaus, Herr, lass uns dankbar sein. Lass uns genießen, lass es uns weise investieren zu deiner Ehre, in deinem Reich, dass andere Menschen zu dir finden. Aber lass uns nicht Götzen anbeten und von dir abweichen in unserem Herzen. Lass uns mit der klaren, ewigen, geistigen Perspektive leben in dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir gehören zu dir. Lass uns so leben, Vater, hilf uns dabei. Schenk uns Gnade, Vater, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.